Starten wir los, oder?
Ja.
Cool. Covid-Krise, Kontrolle, Kriminalisierung. Wir alle stecken mitten in einer Krise, die gerade alles verändert. Und zwar vielleicht auch viel länger als gedacht. Immer wieder hören wir von einer neuen Normalität. Und die kann die Einschränkung vieler unserer Freiheitsrechte bedeuten. Und zwar auf potenziell unabsehbare Zeit. Wie kann die Krise zum Abbau von Grundrechten genutzt werden und inmitten einer allgemeinen Panik die Überwachung einer ganzen Gesellschaft geschaffen werden? Welche Risiken birgt die Krise? Wie schnell können Staaten autoritär werden und wie gefährlich wird es, wenn sich alle an einen Ausnahmezustand gewöhnen, der potenziell nie endet? Warum eigentlich muss Gesundheit gegen Datenschutz ausgespielt werden? Wozu führt die allgemeine Verwirrung, was denn jetzt verboten und was erlaubt ist? Und was dürfen wir jetzt eigentlich wirklich? Darüber und viel mehr diskutieren wir in der neuesten Folge Warum eigentlich mit der Juristin und Datenschutzexpertin Angelika Abendsamer. Liebe Angelika, vielen Dank für deine Zeit.
Hallo.
Hey. Also, ich stelle dich ganz schnell vor, du bist spezialisiert auf Polizei, Demonstrationsrecht, Datenschutz und Überwachung und arbeitest heute am Institut WISES, das ist das Vienna Center for Societal Security und ein Forschungsinstitut, das sich Sicherheitspolitiken in der Gesellschaft annimmt. In den letzten Jahren warst du Policy Advisorin der netzpolitischen NGO Epicenter Works, bist Autorin am Mosaik-Blog und der Zeitung Juridicum und Koordinationsmitglied der Liste Links für die Wien-Wahl. Alles richtig, oder?
Ja, alles richtig.
Cool. Na dann starten wir mal los. Nämlich, Angelika, du hast dich in letzter Zeit viel mit der Rolle der Polizei und den Politiken rund um die Ausgangsbeschränkungen befasst. Was ist dir dabei besonders ins Auge gestoßen und was hast du daran insbesondere bedenklich gefunden?
Also das Ganze hat verschiedene Ebenen. Ich fand es einerseits sehr bedenklich, wie die Informationspolitik der Regierung funktioniert hat. Wir haben jetzt inzwischen schon, also es gab Informationen der Regierung darüber, was erlaubt ist und was nicht, die einfach falsch waren. Das wurde jetzt inzwischen auch schon zugegeben. Also die Regierung hat jetzt das auf gestern oder vorgestern auf der Webseite auch richtig gestellt und quasi zugegeben, dass das Besuchen von Menschen in deren Wohnungen eigentlich nie verboten war. Und das ist etwas, was ich tatsächlich sehr bedenklich finde, in einer Situation, in der diese Regelungen, diese Ausgangsbeschränkungen so viele Menschen betreffen, also wirklich alle Leute betreffen, und es dann so schwierig ist herauszufinden, was eigentlich gilt und was nicht, wo die Regelungen teilweise schon schwer zu finden sind, dann schwer zu verstehen sind und wo sie auch verschieden erklärt werden.
Ja, ich denke, was ich auch durchaus problematisch und einfach unübersichtlich gefunden habe, war einfach die Tatsache, man hat so viele verschiedene Ebenen. Also es gibt einerseits, es gibt ein Gesetz, es gibt Verordnungen und dann obendrauf gibt es über Pressekonferenzen ganz viele verschiedene Informationen, die dann aber zum Teil auch widersprüchlich sind. Und hier wird aber quasi über diese Pressekonferenzen so eine zweite Ebene von Gültigkeit eingezogen. Also auf dieser Bühne wird was neu verhandelt und gesagt, das gilt jetzt. Und wenn du das nicht mitbekommen hast, dann bist du eben unsicher und weißt jetzt nicht mehr, was ist so das Letztgültige und warum ist das problematisch?
Voll. Also das ist wirklich ein Problem, das ganz in das Herz des Rechtsstaats und seiner Prinzipien greift. Weil, also rechtsstaatlich, die Idee hinter einem Rechtsstaat ist, dass man ein demokratisches System hat und dass es demokratische Regeln gibt, nach denen Gesetze und Verordnungen geschaffen werden können. Das heißt, wir haben eine Verfassung, die regelt den Gesetzgebungsprozess, die Gesetze regeln dann wieder, wer über welche Dinge Verordnungen erlassen kann und wie die umgesetzt werden. Und das ist wichtig, um nachvollziehbar zu halten, wer ist dafür zuständig, wer ist dafür verantwortlich, an wen kann ich mich wenden und so weiter und wo finde ich diese Sachen auch. Wenn man das jetzt komplett umgeht, indem man einfach etwas behauptet, lässt man das alles beiseite. Also wenn man sagt, okay, das, was wir in der Pressekonferenz sagen, erlangt dadurch schon so eine Rechtskraft, weil wir das sagen, dass die Leute sich dann dran halten, dann hat man sich für eine Art von Herrschaft und Regelungstechnik entschieden, die mit dem Rechtsstaat nichts mehr zu tun hat, sondern die sozusagen über die ganz einfache direkte Macht geht, wenn wir die Regierung sind und etwas in der Pressekonferenz sagen und sich die Leute dran halten, dann reicht uns das. Das kann man nicht bekämpfen, das kann man nicht diskutieren, das kann man sozusagen nicht genau wissen oder es ist auch nicht sozusagen formal publiziert, wie eben Gesetze sein müssen, wo es ganz klar ist, wo sie zu finden sind, sondern sozusagen das wird dann einfach über die Medien getragen, wie auch immer sie das halt verstanden haben und dann werden die Leute schon irgendwie sich dran halten. Also das finde ich wirklich irgendwo einen massiven Bruch, vor allem nämlich, wenn das von einer Regierung kommt, die ja die Macht hätte, das einfach so zu erlassen, wie sie will, und das ist auch das, was ich daran nicht ganz verstehe, so wo ich dann doch irgendwie unterstelle, dass sie sich da sehr einfach machen, wenn sie es so machen, weil also das sind Verordnungen des Ministers, Anschober, die kann er auch einfach ändern. Also er hat ja die Macht dazu, das so zu regeln, wie er gerne möchte. Und es geht bei der Kritik ja auch gar nicht jetzt in erster Linie oder bei diesem Teil der Kritik nicht in erster Linie um den Inhalt der Maßnahmen, sondern darüber, wie sie erlassen worden sind. Und wenn er sagt, gut, ich möchte aber Besuche verbieten oder Besuche nicht verbieten, dann kann er das ja ganz klar und deutlich in die Verordnung schreiben. Und ich verstehe nicht, warum das dann nicht gemacht wird, warum da ewig herumgeredet wird und verschiedene Informationen verbreitet werden, wenn ihnen das einfach möglich gewesen wäre, es klarzustellen.
Ja, und ich denke mir halt auch, ich meine, ja sicher, es ist jetzt ein Ausnahmezustand und wir sind mitten in dieser Krise, aber Zeit alleine kann jetzt auch nicht mehr so der Faktor sein, weil das geht jetzt einfach schon gewisse Wochen. Man hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, denke ich mir, so dazwischen mal zu sagen, okay, Schritt zurück, Menschen sind verwirrt, wir erkennen das jetzt an und machen das jetzt einfach nochmal ganz klar und nachvollziehbar und vielleicht in einfacher Sprache und in mehreren Sprachen und easy zugänglich. Und das ist aber meiner Ansicht nach nicht passiert.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass man sich auch Zeit und Mühe erspart, wenn man solche Dinge klarstellt. Man erspart sich Kritik, man erspart sich blöde Nachfragen, also man erspart sich diese gesamten Diskussionen, wenn man das einmal klarstellt. Ja.
Dann ist es aber so, dass man in Wirklichkeit einfach auf Willkür angewiesen ist am Ende, oder? Weil wenn alles so unklar ist und du eben nicht mal mehr auf diese alten Prinzipien zurückgreifen kannst, die du gedacht hast gelten, dann ist alles irgendwie total willkürlich am Ende.
Naja, ja, also an sich ist in der Durchsetzung, also jetzt bei den Ausgangsbeschränkungen, die Polizei in der Situation halt mit den Gesetzen, die da sind, umzugehen und die durchzusetzen, so, was immer das heißen mag. Das heißt, und das ist eben auch eine der Fragen, die sich mir stellt, ist, wie interpretiert die Polizei das, welche Informationen haben die und wie funktioniert dann tatsächlich sozusagen die Weitergabe dieser Rechtsinterpretationen. Und das ist auch etwas, was mir eben Sorgen macht, ist, dass wenn das nicht schnell genug geht und von einem Tag auf den anderen werden neue Gesetze beschlossen, eine völlig neue Rechtslage, Polizei hat völlig neue Aufgaben, also neu im Sinne von, ich habe halt nicht vorher kontrollieren müssen, wie weit Leute auseinanderstehen auf der Straße, so hat niemand jemals müssen. Jetzt ist es plötzlich so. Und wie kommt das bei den Polizisten, die das auf der Straße durchsetzen müssen, an? Also wer gibt es da Informationen dazu? Gibt es da Leitfäden, wie man das jetzt durchsetzt? Und ich vermute, dass das halt so schnell nicht geht oder vor allem, wenn das dann auch noch so unklar ist alles. Und dass es dann eben passiert, dass so viele Strafen, die völlig willkürlich wirken, erlassen werden, die irrsinnig hoch sind, wo es Strafen gab, wo jemand fürs alleine auf der Bank sitzen bestraft worden ist, weil ja die Leute vorübergehen könnten oder gegangen sind mit weniger als einem Meter Abstand und so weiter, was man alles kennt. Alles etwas, was man mit sehr klaren Ansätzen, Angaben vielleicht hätte verhindern können.
Ja, das führt mich zu so der nächsten Frage, nämlich ich habe mir gedacht, es hätte bei mir auch leicht sein können, dass ich jetzt in Brüssel in Quarantäne quasi sitze. Und dort wäre es ganz anders gewesen, insofern, also ich habe jetzt so Geschichten gehört von Freundinnen und Kolleginnen, die auf die Straße gegangen sind und plötzlich hält dich die Polizei an und sagt, wo wohnen Sie? Sie sind weiter als einen Kilometer von zu Hause entfernt und das dürfen Sie nicht. Und in Wirklichkeit ist das dort aber gar nicht die Rechtsauslegung, sondern also die Verordnung, sondern in Wirklichkeit gilt das in Frankreich. Aber wenn du das nicht weißt, dann, naja, wie argumentierst du das? Und wenn du der Sprache nicht so mächtig bist, dass du sagen kannst, Moment mal, ich habe das aber auch gelesen und ich weiß das XYZ, dann kann das schon deutlich verunsichernder sein. Und insofern sind gewisse Gruppen halt einfach deutlich stärker davon betroffen als andere. Welche sind das, denkst du?
Absolut. Also ich glaube, dass diese Informationen zu haben auch ganz zentral ist und auch ein ganz wichtiges rechtsstaatliches Prinzip ist. Also ein Prinzip ist zum Beispiel, dass man nicht bestraft werden kann, wenn das nicht vorhersehbar ist, wofür die Strafen zu geben sind. Und das ist jetzt auch weniger so als jemals. Normalerweise ist es so, dass man schon irgendwie eine Ahnung hat, was für Dinge im Strafrecht strafbar sein werden oder im Verwaltungsstrafrecht, weil man einfach weiß, was darf man nicht und was ist sozusagen so störend, dass es wahrscheinlich nicht in Ordnung ist. Jetzt bei diesen Dingen ist es überhaupt nicht mehr offensichtlich. Eben, es haben alle Länder andere Regelungen, es ändert sich jeden Tag, es ist eine Einschätzung der Regierung, die total schwer zu treffen ist. Das heißt, es ist nicht mehr einfach logisch, was verboten ist und was nicht und was die Vorschriften sind. Und das kann für ganz verschiedene Leute total schwierig sein. Das kann einerseits für Leute schwierig sein, die kein Deutsch verstehen, keinen Zugang zu anderssprachigen Informationen haben oder dann die falschen Informationen kriegen, die vielleicht auch einfach so durchgehend arbeiten, dass sie nicht die ganze Zeit Medien konsumieren können, die in einem Schichtbetrieb sind und dann auch noch Kinder zu Hause haben, die nicht in Schule oder Kindergarten sind. Das kann auch sein bei Menschen, die komplexe Sachverhalte nicht einfach verstehen und deswegen auch keinen Zugang zu Informationen, die einfach zu verstehen sind, in leichter Sprache haben. Also da kann es alle möglichen Gründe geben, warum man vielleicht gerade nicht weiß, was jetzt der Stand ist. So. Ja. Darum halte ich das auch für extrem problematisch, dann sofort und Strafen in einer Höhe zu geben, die existenzbedrohend sind. Ja. Nicht nur abschreckend, sondern wirklich einfach massiv.
Und dann sind natürlich Leute, die selbstbewusst vor der Polizei auftreten können, weil sie nicht Angst vor systematischer Repression haben mussten und die vielleicht dann noch so ein bisschen juristisches Vokabular einfließen lassen können, natürlich deutlich im Vorteil und werden da wahrscheinlich eher dann so Eindruck schinden können, dass man dann eher sagt, ja, okay, passt, da vielleicht nicht.
Total. Ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die sich in dieser Phase, wo das total unklar war oder vielleicht auch jetzt noch, einfach nicht hinaustrauen. Also die einfach sagen, es kann ich mir nicht leisten, gebe ich mir nicht mit der Polizei, vielleicht wenn man aus einer Gruppe ist, die sowieso schon immer kontrolliert wird, Racial Profiling betroffen ist, die dann einfach sagen, das wird derartig riskant, wenn die Polizei uns wegen jedem Scheiß aufhalten kann, dann, ja. Oder auch Personen, also diese Haushaltssache heißt ja auch, also man darf weniger als einen Meter Abstand haben von Menschen, die im gleichen Haushalt leben. Und wenn man nicht unter quasi geordneten, sozusagen legal geordneten Verhältnissen lebt, wo man vielleicht nicht gemeldet ist, wo man wohnt, dann kann es sein, dass man das halt nicht beweisen kann. Und auch das kann es schwierig machen.
Apropos Vertrauen in den Rechtsstaat und die Frage, wie stabil Institutionen sind. Also in der Krise kann es ja, wie wir dann auch einfach sehen, ganz schnell gehen, dass neue Gesetze erlassen werden und eben so eine neue Normalität Einzug hält. Welche Bedingungen gab es schon vor dieser Covid-19-Krise, die dazu geführt haben, dass gewisse Maßnahmen vielleicht viel schneller eingeführt werden können, so wie zum Beispiel in Frankreich, wo seit den Terroranschlägen 2015-16 dann quasi ein ewiger Ausnahmezustand herrscht, wo einfach ohne zweimal nachfragen zu müssen, die Polizei bei Klimaprotesten Menschen sehr schnell festnehmen kann, wo Hausdurchsuchungen durchgeführt werden können und unter diesem Dach von, es ist jetzt aber der Ausnahmezustand, geht alles. Also was sind so quasi die Vorbedingungen, die dann so ein endgültiges, vielleicht Abrutschen in etwas Autoritäres begünstigen?
Also so insgesamt finde ich es sozusagen schwer zu sagen jetzt für Österreich. Also eine Vorbedingung, die mir jetzt nochmal so ganz stark auffällt, ist, dass es in Österreich nie eine unabhängige Beschwerdestelle bei Missbrauch der Polizeibefugnisse gegeben hat. Das heißt, dass wenn ich ein Problem mit der Polizei habe, wenn die Polizei mich, weiß nicht, misshandelt oder hat oder diskriminiert hat oder wie auch immer, dann kann ich damit nur, und das strafwürdig ist auch, kann ich damit das nur bei der Polizei anzeigen gehen oder beziehungsweise bei der Staatsanwaltschaft, aber auch dann wird die Polizei wieder ermitteln. Und bekanntlichermaßen funktioniert das nicht besonders gut. Und diese Sachen werden alle eingestellt und nicht weiter verfolgt. Das ist natürlich in einer Situation wie jetzt, wo so viele Leute betroffen sind, wo es nicht, letztens hat Nehammer wieder gesagt, 1000 Strafen pro Tag gibt. Also es waren schon letzte Woche 17.000 oder so. Da ist das natürlich ein Wahnsinn. Und wo es auch sozusagen so wenig Überblick darüber gibt, was da jetzt eigentlich alles los ist, wo die Polizei überschreitend agiert hat.
und einfach es diese Beschwerdestelle nicht gibt. Also das ist wirklich eine langjährige Forderung, die immer noch nicht umgesetzt wurde und jetzt massiv notwendig wäre.
Ja, das ist überhaupt eine prinzipielle Frage, die ich mir so stelle, die der demokratischen Kontrolle. Also bei all diesen Geschichten fehlen mir ein bisschen so die Checks and Balances, also die Möglichkeit zu sagen, Moment mal, kann man da auch kontrollieren, welche Entscheidungen getroffen werden und dann Leute auch Konsequenzen formulieren oder Leute quasi unter Anführungszeichen haftbar machen und sagen, es ist aber dort und dort formuliert worden und später stellt sich aber vielleicht heraus, das hat so nicht gestimmt. Was passiert dann? Einfach nichts. Wenn ich einmal im Mittagsjournal gehört habe, das hat gegolten und dann eine Woche später wieder was ganz anderes. Also ich finde es sehr schwierig, da dieses demokratische Kontrollprinzip, wo man sagen könnte, ich möchte mich beschweren oder ich möchte ganz genau wissen, wie das jetzt ist und ich möchte mein Recht benutzen können. Das finde ich, ist in diesem Verschwimmen von Grenzen sehr kompliziert geworden.
Total, das ist definitiv sehr schwierig. Wir haben jetzt von der Organisation Links 4 Anwälte, die solidarisch sind und die sich um solche Strafen kümmern. Sonst ist es wirklich total schwierig. Also da selber so eine Strafe zu bekämpfen, herumzuargumentieren oder so, ist schwer, hat auch ein Kostenrisiko dabei jedes Mal. Jetzt kommen dann noch dazu diese Organstrafmandate, die zwar in der Höhe geringer sind, also nicht jetzt in den Hunderten von Euro sein können, aber wo es so ist, dass wenn man das einmal gezahlt hat, man überhaupt kein Rechtsmittel mehr hat. Das sind alles Sachen, darüber ist die Information nicht besonders hoch und bei einem massiven Unterschied darin, ob man sich jetzt wehren kann oder nicht. Die Volksanwaltschaft hat zum Beispiel, die ist ein Kontrollorgan über die Verwaltung und hat auch schon relativ am Anfang gesagt, dass sie prüfen wird, ob diese Strafen systematisch zu hoch sind. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon was rausgekommen ist. Wahrscheinlich ist diese Prüfung noch am Laufen. Aber auch da, also das kann schon sein, dass das jetzt noch funktioniert hat, aber ob das dann den Einzelnen was bringt, die einfach diese Strafen gezahlt haben, nicht beansprucht haben, wahrscheinlich nicht, weil das halt alles viel zu spät kommt.
Okay. Stichwort Verunsicherung in der Bevölkerung. Ich habe den Eindruck, unter diesem Dach sind Menschen vielleicht auch bereit, gewisse Dinge zu akzeptieren, die später aber vielleicht nicht mehr so leicht zurückgenommen werden können, wie zum Beispiel Daten, die über eine App gesammelt werden. Was ich mich frage, warum, also der große Zweck dieser Corona-App wäre gewesen oder ist, dass andere Menschen, die in Kontakt waren mit einer potenziell infizierten Person, darüber informiert werden. Warum geht man nicht entweder davon aus, dass Menschen das sowieso machen, beziehungsweise darüber hinaus, wenn man davon schon nicht ausgeht, warum legt man das dann nicht einfach gesetzlich fest? Weil es werden gerade so viele neue Verordnungen formuliert und Gesetze aus dem Boden gestampft. Warum regelt man auch das nicht rechtlich, sondern findet dafür eine technische Lösung, wo dann einerseits fraglich ist, ob erkrankte Menschen eine Infektion preisgeben wollen einer App und andererseits, ob da tatsächlich so die technische Lösung, dass die insgesamte Lösung für das Problem sein kann?
Also das hat verschiedene Aspekte. Der eine ist, also es kommt immer darauf an, wie die App dann im Einzelfall tatsächlich funktioniert. Und eine Anwendung, die ich schon sozusagen, wo ich den Nutzen grundsätzlich sehe, ist, dass wenn es so wäre, dass alle Menschen das installiert hätten und man einen automatischen Handshake hat, das heißt, man weiß sozusagen, wer in der Nähe steht und so, und wir zugleich auch wieder eine Öffnung haben von öffentlichen Verkehrsmitteln und von lokalen und ich weiß nicht was, kleinen Veranstaltungen, dann merke ich mir, vielleicht nicht wenig alle aus der Nähe, also wenig gesehen habe, wer mit mir im gleichen Raum war, beziehungsweise weiß ich gar nicht, wer die Leute sind, wenn es um die öffentlichen Verkehrsmittel geht zum Beispiel. Und wenn das anonym passieren kann, dann kann es schon sinnvoll sein, wenn es einen automatischen Handshake gibt, also wenn die Geräte sich verbinden, ohne dass man jetzt die Kontaktdaten oder den Namen oder irgendwas von der anderen Person weiß und dann die Nachricht über die Infektion halt automatisch weitergeschickt wird, ohne dass ich tatsächlich einen echten Kontakt mit der Person hatte und irgendwas über die Person wissen muss. So. Das ist zum Beispiel also ohne das jetzt sozusagen promoten zu wollen oder im Detail irgendwie beurteilen zu wollen, ob man sich so eine App installieren sollte oder nicht. Aber das ist etwas, wo ich zumindest sehe, das kann einen Nutzen haben darüber hinaus, was man in persönlichen Kontakten halt weitergeben kann oder wo man Infektionsketten halt selber kennen und wissen kann, weil ich weiß halt nicht, wer die Leute in der Straßenbahn sind.
Und das ist aber tatsächlich, also das wäre halt ganz spezifisch einfach nur dieser Nutzen dieser App für den jetzigen Fall. Aber was ist nach der Krise? Und da stellt sich dann für mich so ein bisschen die Frage, wie dystopisch ist es gedacht, dass eine solche App nach Corona nicht plötzlich durchaus zu so einem sozialen Kreditsystem wie in China umfunktioniert werden könnte? Ist das zu dystopisch gedacht oder gibt es da einfach tatsächlich, die Basis dafür?
Voll, man muss da wirklich extrem aufpassen und ganz genau schauen. Also zum Beispiel ist es so, wenn es da wirklich um die Infektionen geht und man sagt, es gibt ein bestimmtes Zeitfenster, in dem man symptomlos unterwegs ist und in dem man ansteckend ist, wo man dann nachher, wenn man Symptome kriegt, getestet worden ist, dann das weiterleitet an die anderen Personen, dann heißt das zum Beispiel, dass diese Daten nur wahrscheinlich ein paar Tage, vielleicht eine Woche oder so, gespeichert werden müssen und danach brauche ich sie nicht mehr, weil wenn dann niemand Symptome hat oder getestet worden ist, dann ist es hinfällig geworden und dann braucht man diese ganzen Records nicht mehr. Das sind Sachen, die muss man sich ganz genau überlegen, wofür ist das da, für welches Zeitfenster ist das gedacht und welche Verständigungen und alles darüber hinaus muss man von Anfang an komplett streichen aus solchen Apps zum Beispiel und dann gäbe es auch nicht die Gefahr, dass diese Dinge aufgehoben werden, nachher noch verwendet werden oder so. Wenn man so etwas als Voraussetzung für irgendwas zu verwenden, halte ich für komplett inkompatibel mit unserem Grundrechtssystem. Das ist eh auch etwas, wofür die Regierung jetzt, also was unterstellt worden ist, was angedacht gewesen wäre. Also es war unklar, es gibt eine neue Regelung, dass Veranstaltungsbesuch an bestimmte Voraussetzungen gekoppelt werden kann oder bestimmte Personengruppen und eine Vermutung war, dass da daran gedacht worden ist, das an die Verwendung dieser App zu koppeln. Es wurde vehement bestritten von den Grünen, dass das der Plan war. Ich nehme jetzt mal an, das ist auch tatsächlich nicht der Plan, aber das würde ich für höchst problematisch halten. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass man diese App nicht verpflichtend machen kann und dass man auch nicht den Leuten diese Art von Anreize geben kann, sie zu verwenden, heißt auch, dass sie möglicherweise nie die Flächendeckung erreicht, damit sie überhaupt sinnvoll eingesetzt werden kann. Also das ist halt ein bisschen das Problem dran, dass ich mir nicht ganz vorstellen kann, wie diese App zu einem tatsächlichen Nutzen führt unter den Voraussetzungen, die halt unsere Freiheitsrechte hergeben.
Genau. Also die kritischen Stimmen, die da aufgeschrien haben bei diesem neuen Epidemiegesetz, wo eben die Vermutung oder die Befürchtung war, dass Menschen, die die App nicht haben, gewissen Veranstaltungen nicht, dass sie da nicht teilnehmen können, da war so quasi die Angst, wenn das mit unseren Gesetzen nicht vereinbar ist, dann wird das eben über sozialen Druck oder über Anreize hergestellt, weil genau, man bräuchte eben einen gewissen Anteil der Bevölkerung, die diese App installiert hat, damit sie funktioniert. Wenn man das aber, wenn sich das eben mit Gesetzen nicht ausgeht, dann gibt es zum Beispiel Anreize, man dürfte, also in China ist das ja zum Beispiel so, dass man nur wenn der Immunitätspass grün ist, dann darf man im öffentlichen Raum sich bewegen, darf Zugtickets kaufen, darf die Öffis verwenden und so weiter. Und das andere wäre halt, genau, entweder man wird ausgeschlossen von Teilhabe an der Gesellschaft und das erzeugt dann quasi den sozialen Druck oder so die Idee, dass Leute dann irgendwann sagen, ja, na gut, okay, dann installiere ich halt die App und dann gehört das auch zu einem neuen Normal.
Voll, aber also die Grenze zwischen Anreizen und Ausschluss ist halt wirklich ein extrem fließender Übergang. Weil wenn die Anreize so hoch sind, dass sie einfach schon auch ganz normales Leben sind oder so, also sozusagen wichtige Dinge sind, dass sie auch echt als echte Anreize gelten, dann ist es halt auch wirklich massiv diskriminierend, wenn ich das nur haben kann, wenn ich mir eine App installiere, die mich auch noch irgendwie trackt oder so. Also das ist halt das Problem. Es gab zum Beispiel ich muss manchmal noch dran denken, das war noch vor dem Lockdown, das ist, als wäre es eine andere Zeit, ein anderes Zeitalter. Anfang dieses Jahres hatte die Stadt Wien vorgestellt, dieses Kulturtoken, wo es darum ging, dass man, wenn man die Öffis verwendet oder zu Fuß geht, statt mit dem Auto zu fahren, man Gutschriften bekommt für Kulturtickets. Und das geht natürlich auch damit einher, dass man dass die Bewegung getrackt wird. Das heißt, man willigt darin ein, dass man zeigt, wie man Wege zurücklegt. Und dafür bekommt man dann diese Anreize. Und der Zuständige hatte in einem Interview im Radio gesagt, ja, das ist wie, es ist tatsächlich wie in China, nur gut. Und das ist halt ein ganz absurdes Verständnis davon, was da passiert, weil wenn man das gleich macht, dann ist es halt auch das Gleiche. Also ein manipulatives System bleibt ein manipulatives System.
Aber auch ein sehr lustiges Verständnis davon.
Ja.
Also das totale Kontroll- und Manipulationssystem, aber so quasi, wenn wir es machen, dann ist es ja okay. Also das wird ja jede Person denken, die da am Schalter ist, dass sie das eben...
Ja.
Dass es eben in gut ist, oder? Also,
ja, natürlich. Natürlich. Ja. Alle wollen nur das Beste.
Ja, genau. Aber das ist halt schon auch einfach ein großes Missverständnis von Kontrolle und wer ist das Gegenüber und wie kann sich auch das Gegenüber anschauen, was ich da mache, die Person am Schalter, die sagt, das ist wie in China nur auf gut. Wer bewertet das und wer kann sagen, ja, das ist tatsächlich so. Und wenn das halt nicht wir alle sind, die da zustimmen können und eben, wie du jetzt diese Faktoren genannt hast, die wichtig wären für sowas, nämlich, dass es ganz spezifisch ist, dass es tatsächlich nur Covid betrifft, dass es tatsächlich ein abgesteckter Zeitrahmen ist und danach gehen diese Informationen in den Äther und dass es tatsächlich mit unseren Gesetzen vereinbar ist und wir uns darauf einigen, ja, dann ist ja wunderbar, aber drunter wird es halt schwierig.
Aber auch dann noch, also ich möchte noch eine Voraussetzung hinzufügen, weil auch dann muss es noch eingebettet sein in eine Strategie, die Infektionsketten zu durchbrechen, die auch tatsächlich durchsetzbar ist. Also mir bringt zum Beispiel keine App was, wenn ich weiß, ich hatte mit jemandem Kontakt, der infiziert ist, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, zu Hause zu bleiben, weil mein Arbeitgeber sagt, nein, du musst in die Arbeit kommen und dort musst du in Kontakt kommen mit Kundinnen, mit Kolleginnen und so weiter. Dann bringt mir das überhaupt nichts. Also es muss schon mit einem System einhergehen, wo auch dafür Sorge getragen wird, dass die Personen, die dann unter dem Risiko stehen, auch tatsächlich isoliert bleiben können. Sonst bringt es gar nichts.
Ja, danke, dass du das noch einbringst. Das ist auch tatsächlich das, was mir oftmals fehlt, die strategische Aussicht und das Durchdacht haben von, was passiert in XYZ weiter und einfach die technische Lösung quasi als den heiligen Gral, der alle Probleme lösen wird, darzustellen. Das wird sich auch nicht ganz ausgehen. Das greift einfach zu kurz, denke ich.
Ja, das ist dann, ich glaube, der Ausdruck wird dir gefallen, habe ich letztens wo gelesen, auch genannt Big Dick Data. Wir wollen einfach viele Daten, um damit zu protzen, ohne zu wissen, wofür genau. Mhm.
Ja, genau. Genau. Einfach Daten ansammeln, um sagen zu können, wir haben so und so viele Daten gesammelt. Also beruhigt euch mal. Wir haben das schon unter Kontrolle. Super. Ja.
Wobei es jetzt in der, also um nochmal auf die jetzt konkreten, also das kommt tatsächlich darauf an, wie die Apps sind. Ich glaube, dass die Rote Kreuz-App zum Beispiel, die in Österreich besprochen wird, tatsächlich ein dezentrales System hat, wo nicht die Daten zentral gesammelt werden und so weiter. Also da ist es nochmal ein bisschen, aber da ist es dann doch auch wieder so, dass halt dieses Vertrauen in die technische Lösung alleine, also ich finde das zum Beispiel zu bezeichnen, in den FAQs auf der Rote Kreuz-App-Seite steht, was bringt die App? Und dann steht, können Sie informiert werden über Kontakte mit Infizierten und so stoppen wir die Infektionen. Also die Infektionskette durchbrechen, wo ich mir denke, aber da fehlt ein ganzer Schritt, weil zwischen ich weiß es und ich habe die Infektionskette durchbrochen, fehlt halt eigentlich noch der ganze Schritt von ich habe mein Verhalten geändert, ich bin zu Hause geblieben, ich habe meinem Arbeitgeber gesagt, ich kann nicht kommen und so weiter. Und das ist eigentlich der zentrale Schritt und nicht, also das Wissen ist natürlich eine Voraussetzung, aber es ist alleine noch kein Durchbrechen der Infektionsketten und deswegen ist dieses so funktioniert die App halt einfach, ja, nur ein Part of the Story und so kommt mir vor, werden so Apps und so über Lösungen, die auf Überwachung basieren, oft kommuniziert oder oft nur unvollständig berichtet. Das Gleiche ist bei Polizeiüberwachung oft der Fall, dass man sagt, ja, aber wir sammeln das alles und dann wissen wir es. Und dann ist so, aber was macht ihr dann mit diesem Wissen? Nehmt ihr dann alle fest, die irgendwo als verdächtig markiert worden sind oder befragt ihr die oder was wollt ihr mit diesen Algorithmentreffer-Systemen dann eigentlich tatsächlich tun so? Und oft gibt es darauf dann nicht so wirklich die Antwort.
Ich glaube, das habe ich vor 1000 Jahren in einem Sascha Lobo-Kommentar gelesen. So, wir finden die Nadel im Heuhaufen nicht und darum sammeln wir einfach mehr Heu. Und ja, das ist ein bisschen das Prinzip hier. Und eben auch hier wieder die politische Lösung. Also es braucht halt die politische Lösung. Man wird auch mit einer noch so tollen technischen Lösungen nicht drumherum kommen, Politik zu machen. Und hier stellen sich halt einfach total viele Fragen, wie ist das mit Schulen, wie ist das mit Menschen mit Betreuungspflichten und den Verpflichtungen gegenüber ihrem Arbeitgeber. Und bevor all das geklärt ist und man sagen kann, wenn ich erkrankt bin, habe ich auch die Möglichkeit und den Schutz, zu Hause zu bleiben, und für Betreuungspflichten und so weiter gibt es auch einfach ausgearbeitete Lösungen, die auf verschiedene vulnerable Gruppen zugeschnitten sind. Bis dahin bin ich halt einfach ein bisschen schnell geschossen, zu sagen, zack, bumm, hier ist die Lösung. So durchbrichst du die Kette. Ja. Ja, voll. Cool. Jetzt vielleicht ganz zum Schluss, Angelika, jetzt hast du dich viel damit auseinandergesetzt, Ausgangsbeschränkungen, was darf man denn, was darf man nicht? Kannst du uns zum Ende noch mitgeben, was darf man denn nun wirklich, was sind unsere Rechte und wohin kann ich mich wenden, wenn ich Willkür erfahre und Unterstützung brauche?
Also man darf draußen sein und man darf auch andere Personen treffen, mit, wenn sie nicht im gleichen Haushalt leben, mit einem Meter Abstand, so weit, so gut. Man darf sogar die große Frage jetzt, gerade vor dem 1. Mai, die sich stellt, ist, darf man Versammlungen abhalten nach dem Versammlungsgesetz, also politische Versammlungen, die eigens geschützt sind. Die sind nämlich auch entgegen der allgemeinen Meinung und Information nicht grundsätzlich verboten, sondern die Polizei muss in jedem Einzelfall, je nachdem, was für Sicherheitsmaßnahmen da präsentiert werden von den Versammlungsanmelderinnen und Veranstalterinnen, abschätzen, ob das verhältnismäßig ist, sie zu untersagen oder nicht. Das heißt, man muss sich anschauen, wie hoch ist da das Risiko, wie viele Leute sind da, in wie großem Abstand werden die stehen, tragen die Schutzmasken, wie reisen die an, wie reisen die ab und so weiter. Und das heißt, wenn diese Maßnahmen gegeben sind in einem Maß, dass das Risiko nicht so groß ist, müssen auch Versammlungen erlaubt sein oder sind auch Versammlungen erlaubt. Das sind Einzelprüfungen. Wenn man Probleme mit der Polizei hat, kann man sich zum Beispiel an die solidarischen Anwälte über die Organisation Links wenden. Man kann sich auch ans Rechtsinfokollektiv oder an die Rote Hilfe Wien wenden. Man kann sich zwar nicht für die Einzelfallbetreuung, aber man kann sich auch an die Volksanwaltschaft wenden, die das systematisch prüft. Genau, und man kann zur Not auch einen Einspruch relativ einfach selber schreiben. Hinten sind immer, also wenn man eine Strafe bekommen hat, gibt es hinten eine Rechtsmittelbelehrung, die auch erklärt, wie viel Zeit man dafür hat und so weiter. Wenn es eine Strafverfügung ist, kann man das einfach durchstreichen und sagen, so war es nicht, und das datieren und unterschreiben und zurückschicken und schauen, was passiert.
Okay, genau. Super. Also dort wird sichergestellt, dass Ansprüche geschrieben werden und man selber nicht zahlen muss und man vertreten wird.
Super. Genau. Wie aussichtsreich das ist, werden wir hoffentlich dann auch bald sehen, aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass diese ganz arg hohen Strafen jedenfalls zumindest gemindert werden müssen.
Okay.
Weil 500 Euro ist einfach absurd und alles darüber sowieso.
Wunderbar, dann vielen Dank für das spannende Gespräch, liebe Angelika.
Danke für die Einladung, sehr cool.
Das war die neueste Folge Warum eigentlich? Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über euer Feedback. Gebt uns 5 Sterne auf Apple Podcast, abonniert uns auf euren liebsten Podcast-Plattformen und teilt uns auf euren Social-Media-Kanälen. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen.